wenn Sie das auch noch alles handschriftlich niederschreiben müssen, dann ist es auch ein bisschen problematisch. Wenn ich dann aus der Patientenakte, die ja zu großen Anteilen heute elektronisch ist, zum Glück, wenn ich das einfach rüberziehen könnte in ein digitales Formular und dieses Formular verschicke, datensicher natürlich, das wäre viel einfacher. Aber es ist vieles handschriftlich zu erledigen.
Okay, also wir sprechen wirklich noch über Papier. Also Sie kriegen einen Brief und dann müssen Sie einen Brief zurückschicken sozusagen. Ja. Oder möglicherweise sogar ein Fax.
Mit Briefmarke.
Okay. Herzlich willkommen bei Im Sprechzimmer, dem Podcast aus dem Praxenland von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Ich bin Franziska Walser, ich bin Journalistin, selbstständig. Und einen Tag im Monat, den halte ich mir immer frei, da schreibe ich dann Rechnungen oder ich mache Umsatzsteuervoranmeldungen. So ein Kram, das nervt, aber es ist überhaupt kein Vergleich dazu, was so in einer Arztpraxis anfällt. Laut einer Umfrage fühlen sich 91% der Ärztinnen und Ärzte von der Bürokratie überlastet. Sie verwenden rund 60 Arbeitstage pro Jahr im Durchschnitt für bürokratische Aufgaben. Und das sind alles Zeit und Nerven, die am Ende bei der Behandlung der Patientinnen und Patienten fehlen natürlich. Deswegen sprechen wir heute darüber, welche Unterstützung es gibt und was sich durch die elektronische Patientenakte, die EPA, ändert. Bei mir im Studio ist heute Dr. Denise Lundershausen. Sie ist HNO-Ärztin in Erfurt. Willkommen im Sprechzimmer, Frau Lundershausen.
Dankeschön.
War Ihnen klar, was auf Sie zukommt, als Sie die Praxis eröffnet haben? Also zukommt in Sachen Bürokratie?
Nein, was in Sachen Bürokratie auf uns zukommt, ist uns nicht klar gewesen. Mir ist klar gewesen, was Praxistätigkeit heißt, weil wir schon lange eine Hals-Nasen-Ohren-Praxis in Erfurt.
Ihre Mutter ist Ärztin gewesen.
Meine Mutter ist auch Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, hat die Praxis 1991 eröffnet. Und wir sind 2004 dann zusammen gestartet. Und von daher wusste ich über den Arbeitsalltag Bescheid, aber über die Bürokratie nicht. Und ich glaube, dass die auch in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.
Okay, ja, weil sonst hätte Ihre Mutter Sie ja vielleicht auch vorgewarnt oder so. Aber
ja, ich sag mal, wenn zumindest in meiner Generation, wenn Sie Arzt werden, werden Sie primär Arzt für die Patientinnen und nicht für die Zettel. Und so bin ich noch groß geworden. Mich hätte das die Bürokratie auch nicht abgeschreckt.
Ja.
Genauso wenig, wie sie es heute tut, gebe ich ehrlich zu.
Okay. Aber Sie hatten das Gefühl, früher war es weniger.
Ja, das ist richtig.
Ja. Was würden Sie denn sagen? Wie viel Zeit verbringen Sie so in der Praxis? Also jetzt nicht nur Sie persönlich, sondern auch Ihre Mitarbeitenden mit so Verwaltungsaufgaben pro Tag?
Wir sind eine Praxis, die sehr gut organisiert ist. Mhm. Und von daher ist es vielleicht nicht ganz so viel, wie man vermutet. Aber ich würde mal sagen, 2 Stunden.
Okay, ist aber schon viel für so einen Arbeitstag, ne? Wenn man sagt, irgendwie 8-Stunden-Tag oder vielleicht, wenn es blöd läuft, 9.
Ja.
Ja.
Ja,
das ist eine Menge.
Das ist tatsächlich so.
Und welche Bescheinigungen oder Anfragen oder Dokumentationspflichten sind denn da so Zeitfresser? Also was ist schnell gemacht und was dauert dann richtig lang?
Ich sag mal, der normale Patientenablauf, wo Sie die PatientInnen betreuen, der ist relativ schnell gemacht, wenngleich auch da die Dokumentation viel ausführlicher ist als früher. Wir haben früher, als ich auch noch in der Weiterbildung war, haben wir deutlich weniger auch dokumentiert über das Ergebnis, was wir bei der Untersuchung herausbekommen haben. Das machen wir wesentlich ausführlicher heute, weil natürlich ein Stück weit das Klageverhalten der Bürgerinnen und Bürger größer geworden ist.
Okay, um sich abzusichern, schreiben Sie dann auch viel
einfach um mich abzusichern, genau. Und das Zweite sind Anfragen. Anfragen von den Krankenkassen, Anfragen von Sozialämtern, Anfragen von anderen Einrichtungen, die über die Patienten Auskunft haben wollen.
Ja.
Und das frisst deutlich Zeit. Und da muss man auch sagen, gerade bei den Krankenkassen, die haben viele Dinge, viele Informationen haben die Krankenkassen ja bereits, entweder von den PatientInnen oder aber auch über die kassenärztlichen Vereinigungen, was wir abrechnen, welche Diagnosen wir bereitgestellt haben bei der Abrechnung. Und dann kommt trotzdem nochmal eine Anfrage 4 Wochen später, die man auch noch manuell ausfüllen muss, die nicht elektronisch ausgefüllt wird, wo natürlich viel Zeit dabei drauf geht.
Ja. Und ist das so eine Hand weiß nicht, was die andere tut, Geschichte? Oder ist es auch so ein Misstrauen und wir gucken, ob wir Fehler finden?
Ich glaube, es ist eher Zweiteres.
Okay.
Es ist, glaube ich, eher das, wir müssen nochmal überprüfen. Wir müssen nochmal schauen, ob das alles richtig gemacht worden ist. Wir müssen gucken, ob das Billigste oder das Wirtschaftlichste, nicht das Billigste, das Wirtschaftlichste verordnet wurde. Und das ist, glaube ich, eher die Kontrollfrage. Und Sie können nicht voraussehen, ob das vielleicht auch aus den 2 Jahren kommt.
Aus den 2 Jahren heißt? Also
von heute
ab. Ach so, erst in zwei Jahren.
Ja,
so lange kann das dauern.
Ja, okay. Ja. Sie müssen sich reindenken über das, was Sie verschriftlicht haben vor längerer Zeit, müssen erst wieder überlegen, warum, wieso habe ich das gemacht. Das ist natürlich auch schwierig. Wenn Sie mich heute fragen, was haben Sie gefrühstückt, ist das relativ einfach.
Ja.
Aber wenn Sie mich heute fragen, was haben Sie vor 4 Wochen gefrühstückt, wird es schon schwieriger.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich vor 2 Jahren eigentlich so gemacht habe, wenn mich da jemand fragen würde. Und das
macht es schwierig.
Ja.
Und das macht es auch zeitaufwendig.
Mhm. Okay.
Und wenn Sie das auch noch alles handschriftlich niederschreiben müssen, dann ist es auch ein bisschen problematisch. Wenn ich dann aus der Patientenakte, die ja zu großen Anteilen heute elektronisch ist, zum Glück, wenn ich das einfach rüberziehen könnte in ein digitales Formular und dieses Formular verschicke, datensicher natürlich, das wäre viel einfacher. Aber es ist vieles handschriftlich zu erledigen.
Okay, also wir sprechen wirklich noch über Papier. Also Sie kriegen einen Brief und dann müssen Sie einen Brief zurückschicken sozusagen oder möglicherweise sogar ein Fax.
Mit Briefmarke.
Okay.
Ja. Manchmal auch ein Fax, wenn gleich bei uns die Faxe mittlerweile digital ankommen. Also wer uns ein Fax schickt, dann bekommen wir eine E-Mail.
Ja.
Ich kann keine Faxe mehr verschicken aus meiner Praxis, was ich auch gut finde. Aber wie gesagt, viele Dinge werden noch mit Briefmarke versehen.
Mhm. Okay, ja, das klingt ein bisschen noch, als wäre es aus einem anderen Zeitalter, ne?
Ja.
Ja, okay.
Es nimmt langsam zu, dass digital es möglich ist, aber gerade Krankenkassenanfragen oder Stadtverwaltungsanfragen sind alle noch händisch zu erledigen.
Was kriegen denn die Patientinnen und Patienten von dieser Arbeit mit?
Nichts.
Ja, machen Sie alles im Hintergrund?
Das machen wir alles nach der Arbeit, also nach der regulären Praxisöffnungszeit.
Ja, und nee, weil es ja ein bisschen schade ist, weil das ist ja auch ein Aufwand, den Sie für die Patientinnen und Patienten betreiben und die sehen das ja gar nicht, ne? Weil es so...
Die merken am Ende das Ergebnis. Wie gesagt, wenn ich jetzt bei der Stadtverwaltung der Patient einen Antrag eingereicht hat und ich muss es beantworten, kriegt der Patient dann irgendwann das Ergebnis von der Stadtverwaltung. Aber wie lange ich dafür brauche, dass es erarbeitet ist, das bekommt der Patient nicht mit.
Und Sie haben gerade gesagt, Sie dokumentieren viel. Das heißt, Sie sind dann auch am Mitschreiben, wenn Sie den Patient oder die Patientin vor sich haben, oder?
Ja.
Genau. Ist also ja auch nicht so leicht, weil man will ja vielleicht der Person auch in die Augen schauen. Aber
wir haben das Glück, wir haben manchmal, also relativ häufig auch eine unserer Angestellten mit im Sprechzimmer, die dann quasi die Dokumentation parallel mit für uns schon macht. Dann kann ich dem Patienten natürlich deutlich in die Augen schauen. Und ansonsten sitzen wir so ein bisschen versetzt, bei uns zumindest in der Praxis, wo wir dann schon auch noch den Blickkontakt und den diesen Spirit-Gedanken übertragen können, aber ich schreibe dann parallel mit, ja.
Ja, aber man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, ne? Dass man das Gefühl hat, man sieht noch den Menschen und nicht nur das Formular, in das man da irgendwie was reintippt.
Mhm.
Ja. Ist es denn pures Pflichtprogramm oder haben Sie auch so bürokratische Aufgaben, wo Sie sagen, da profitiere ich davon? Also, dass ich das sauber geordnet habe, weil ich kann dann eben selber vielleicht auch nochmal gucken.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich sage mal, die Anfragen der Krankenkassen oder diese viele andere Zettel, die wir ausfüllen müssen, bringen mich jetzt nicht weiter.
Ja.
Aber ich schreibe zum Beispiel viele Gutachten für Patienten, die schwere Krankheiten haben, ob sie noch arbeitsfähig, erwerbsfähig sind, ob sie eine Reha-Maßnahme brauchen oder so. Und da ist es natürlich so, dass ich mich parallel mit dem Ausfüllen dieses Schreibens auch in die aktuelle Literatur nochmal einlese zum Teil.
Aha,
wenn was Neues rausgekommen ist, wenn neue Behandlungsstrategien entwickelt wurden, dann lese ich dazu nach. Und damit bringe ich mir natürlich mein eigenes Wissen auch weiter, wenn ich das ausfülle. Aber und dann beurteile, ob der Patient eben zum Beispiel erwerbsfähig ist. Und das bringt mich dann schon weiter. Aber so diese, oder wenn Sie zum Beispiel viele neuen Hygienemaßnahmen, neue Hygienerichtlinien, die immer wieder auf uns zukommen und uns da auch sehr, sehr, sehr belasten und auch viel Bürokratie mit sich
was
bringen.
Was die Ausstattung der Praxis angeht, dass man dann nachweisen muss, wie wir erfüllen, weiß ich nicht, das Handwaschbecken ist so und so ausgerichtet.
Oder dass Sie 2 Mülleimer haben in der Damentoilette, einen für Hygieneartikel und einen für die Handtücher und solche Sachen. Das müssen Sie alles verschriftlichen. Und das bringt einen zum einen natürlich sehr viel anstrengende Arbeit, nimmt sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Zeit in Anspruch, aber bringt mich natürlich trotzdem auch weiter. Was gibt es Neues auf dieser Ebene? Oder wo gucke ich auch selber mal in einem Restaurant oder in einer anderen Praxis? Wo guckt man selber mal hin und nimmt etwas mit für die eigene Praxis? Von daher ist das schon auch was einen weiterbringt. Aber es nimmt halt trotzdem unendlich viel Zeit in Anspruch.
Ja. Und wie organisieren Sie es? Also ich mache das ja en bloc, habe ich gerade erzählt. Ich mache so einen Tag im Monat. Das funktioniert bei Ihnen natürlich überhaupt nicht. Also machen Sie dann so, weiß ich nicht, vor der Öffnung, nach der Öffnung? Also wann bringen Sie diese zwei Stunden unter?
Vor der Öffnung machen wir viel. Also ich habe ja jetzt mit meiner Schwester eine Berufsausübungsgemeinschaft und sie macht hauptsächlich viel vor der Arbeit. Ich ein bisschen weniger, aber auch, und dann machen wir viel in der Mittagspause und nach der Arbeit.
Okay, aber Mittagspause sollte man ja eigentlich Mittagspause haben.
Ja, aber lieber in der Mittagspause als nach der Arbeit.
Okay, ja gut. Und was können Sie abgeben, also jetzt an Angestellte in der Praxis?
Unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr kompetent, kann ich guten Gewissens sagen, in vielerlei Dingen. Und von daher, außer natürlich Dinge, die wirklich medizinische Behandlung, medizinisches Treatment beinhalten, das kann ich natürlich schlecht weitergeben, aber schriftliche Erfüllungen können unsere Mitarbeiter nahezu allem machen. Und was die auch, wo wir auch verschiedene Kompetenzen verteilt haben, ist eben zum Beispiel bei der Bearbeitung von Hygienemaßnahmen, bei der Bearbeitung von Medizinproduktebetreibergesetz, bei der Bearbeitung von wie wird der operative Raum bearbeitet für Hygiene, zur Verbesserung der Hygienemaßnahmen. Das können wir alles abgeben.
Jetzt kommt hier auch ein bisschen Bürokratie. Wir haben einen Fragebogen vorbereitet für alle Gäste im Podcast. Frau Lundershausen, was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht Ärztin geworden wären?
Nichts.
Kam nicht in Frage.
Nein, stand nicht zur Debatte.
Wirklich?
Ja. Also ich bin ja ein DDR-Kind. Es gab für mich keine Option. Ich wollte Medizin studieren.
Was machen Sie morgens als erstes in der Praxis? Wir haben schon gehört, Ihre Schwester macht Bürokratie. Was machen Sie?
Wir machen beide Bürokratie. Das mache ich auch noch. Ansonsten mich umziehen, die Praxis-Mails checken. Dann schließen die Mädels die Tür auf und dann
geht's los.
Geht's ins Laufrad. Ja.
Was haben Sie mal von einem Patienten oder von einer Patientin gelernt?
Ich habe viel von Patienten gelernt, mit ihnen im Gespräch zu sein. Mhm. Ich habe früher, war ich nicht so der Gesprächsinitiator, fand das immer, wollte ich nicht, war nicht so meine Art. Und über die vielen Jahre, ich meine, das sind jetzt seit 2004 21 Jahre, die ich niedergelassen bin, habe ich gelernt, viel mehr mit den Leuten zu reden.
Ja, dann kommen wir wieder zur Bürokratie, Frau Lundershausen. 67% aller Praxen kämpfen mindestens einmal wöchentlich mit Softwareproblemen. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Das kommt mir bekannt vor, wenngleich es bei uns in der Praxis nicht unbedingt einmal wöchentlich ist, aber alle zwei Wochen schon, ja.
Okay. Und so der letzte Crashout, wann ist der wieder alles zusammengebrochen?
Der letzte Crashout war gestern. Wir sind sehr digital affin in unserer Praxis. Wir haben also auch schon lange nutzten wir die EPA, auch bevor sie jetzt Pflicht wurde. Und gestern ging am Abend gar nichts mehr.
Okay.
Also es war nicht möglich, dem Patienten innerhalb unseres Systems Termine zu vergeben, Rezepte auf die EPA zu stellen, Krankenscheine auszuarbeiten. Alles, was der Mensch halt so im Computersystem macht, ging gar nichts mehr. Es war von der Telematikinfrastruktur aus irgendeinem Grund waren wir entkoppelt und es ging nichts mehr.
Und dann? Haben sie erstmal alle nach Hause geschickt.
Sie wissen doch, wie Frauen mit Technik umgehen. Alles ausmachen.
Ja.
Und alles wieder hochfahren.
Und oft hilft's.
Und es hat geholfen. Also natürlich mit einer Pause. Also wir haben alles runtergefahren, haben ein paar Minuten gewartet, haben alles wieder hochgefahren und dann war auch die Verbindung zur TI wiederhergestellt.
Okay,
sehr gut. Wir wissen nicht, woran es lag. Die Info kommt ja nicht. Mhm. Sie haben dann sehen dann nur, es gibt keine Verbindung zum Connector. Und ob das jetzt ein gesamtdeutsches Problem ist oder ob das ein reines Problem in unseren 5 Räumen ist oder ob das ein Problem ist zwischen der Straße draußen und unseren Räumen, das wissen Sie ja nicht. Aber ohne die Technik geht gar nichts.
Und wie komplex ist diese Softwarestruktur, mit der Sie da arbeiten? Also wie viele Passwörter müssen Sie sich zum Beispiel merken? Also das ist ja wahrscheinlich
nicht
nur
so
ein Programm.
Ja,
ne?
Nee, das ist nicht nur ein Programm, aber das ist nicht so kompliziert. Also unser Hauptserver gibt's ein Passwort, dann gibt's für jede Computerstation ein Passwort. Mhm. Und das weiß dann eigentlich immer der auch dort arbeitet. Der hat sein eigenes Passwort.
Okay.
Unsere Mitarbeiter haben jeder einen Zugang zu den Dingen, die sie dürfen mit ihrem Passwort und wir haben jeder unseren Zugang.
Ah ja, klar, weil das müssen natürlich getrennte Bereiche
richtig
sein, ne? Nicht jeder
genau
darf alles sehen, sondern
genau
nur so viel, wie er halt datenschutzmäßig
genau
braucht.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja.
Jetzt ist ja das E-Rezept da, gibt die elektronische Krankschreibung. Sie haben gerade die EPA erwähnt, ne? Die elektronische mhm Patientenakte. Jetzt im Umgang mit den Patienten, wie viel ist da noch Papierkram von dem Papierkram? Da ist ja schon vieles digital
also
jetzt, ne?
Also im Umgang, wenn Sie den Patienten als kranken Menschen vor sich haben und der fertig ist mit Untersuchungen, ihm erklärt worden ist, wie er das behandeln kann, was er jetzt für eine Erkrankung hat, müssen Sie eigentlich gar keinen Papierkram mehr haben.
Ja.
Sie machen das Rezept in der Regel für die Medikamente, die online verschickbar sind auf die EPA. Und in ganz seltenen Fällen brauchen Sie da noch einen Ausdruck. Da wären wir wieder bei der Bürokratie. Pflegeheime, mhm, Altenheime, Sozialstationen brauchen alle einen Ausdruck dieses.
Weil die Mitarbeitenden das dann mit Papier abholen gehen.
Die holen das mit Papier ab, beziehungsweise brauchen die einen Nachweis in den Akten der dort untergebrachten PatientInnen, dass ich das verordnet habe.
Mhm.
Und das geht nur über dieses Papierrezept. Auch eine Sache, die man bürokratisch sicher abbauen könnte, wenn auch diese Pflegeheime einen Zugang hätten, das von uns online zu kriegen. Und bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist es so, dass die Krankenkasse diese ja direkt online bekommt. Da muss ich gar nichts mehr ausdrucken für die Krankenkasse. Und die Bescheinigung für den Arbeitgeber, da hängt es zu großen Teilen vom Arbeitgeber ab. Normalerweise brauche ich gar nichts auszudrucken, weil der Arbeitgeber in der Lage ist oder der Steuerberater des Arbeitgebers, das bei der Krankenkasse sich abzuholen von seinen Angestellten. Viele Arbeitgeber möchten aber noch einen Ausdruck und das ist eigentlich das einzige Papier, was ich dann ausdrucken muss im Umgang mit dem Patienten.
Okay, also das heißt, da ist es schon relativ schlank, was die Bürokratie angeht, würde ich sagen, oder?
Also es dauert zwar, also Sie müssen einrechnen, dass Sie pro Patient anderthalb, je nachdem welches PVS-System Sie haben, anderthalb bis zweieinhalb Minuten haben, die Übertragung dauert. Also bis Sie das Rezept und die Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel ausgedruckt, versandt haben, bis das auch dort ist. Das dauert schon anderthalb Minuten.
Also ist nicht zwingend schneller als jetzt mit der Hand mal schnell irgendwie.
Nein, das ist es sicherlich nicht, aber Sie haben halt schon, sind halt weg von Zettel ausfüllen, schriftlich ausfüllen und das geht relativ schlank, ja.
Also das heißt, wenn man sagt, Bürokratie abbauen, dann mehr Richtung die anderen Dinge, die Sie gerade erwähnt haben, ne? Krankenkassen, Gemeinden und so weiter.
Ja.
Mhm. Okay. Was kommt denn jetzt mit der elektronischen Patientenakte, mit der EPA? Sie haben gesagt, Sie arbeiten da schon damit.
Mhm.
Was wird da einfacher für Sie als Ärztin?
Zum einen kann ich meine Befunde dem Patienten, wenn er es auch wünscht und die Berechtigung erteilt hat, in die EPA hineinladen, dass jeder Folgekollege, der auch den Zugang hat oder wo der Patient genehmigt, da darf der andere Kollege reinschauen, kann er sich meine Befunde angucken.
Also sowas wie wenn Sie haben einen Hörtest gemacht zum Beispiel.
Genau, ich habe einen Hörtest
sowas, ne?
gemacht. Ich sage zu dem Patienten, möchten Sie, dass ich den in Ihre EPA reinlade? Haben Sie mich für mich freigegeben, dass ich auch was da reinladen kann? Sagt er ja, dann mache ich den Hörtest rein und angenommen, er zieht morgen nach Berlin und geht zu einem anderen HNO-Arzt und der sagt, haben Sie denn schon mal einen Hörtest gekriegt? Kann der Patient sagen, ist in meiner EPA.
Mhm.
Der Kollege aus Berlin muss dann nicht mir erst wieder einen Brief schreiben, muss sagen, kannst du mir mal den Hörtest schicken, muss mir keine Einwilligungserklärung des Patienten dazu schicken, sondern er hat die Berechtigung, ich hatte die Berechtigung, der Patient berechtigt und damit kann der Kollege reinschauen.
Das war jetzt sozusagen die Berufsperspektive, ne? Mhm. Sie als Ärztin, was haben Sie von der elektronischen Patientenakte? Wie ist das denn für die Patientinnen und Patienten? Also was wird für die einfacher? Die wollen ja auch nicht so viel Bürokratie haben.
Zum einen, wenn Sie direkt aus der Praxis kommen, haben Sie kein Papierstück mehr in der Hand. Sie haben das Rezept auf der EPA. Man kann es nicht verlieren. Man kann auch die AU nicht verlieren, weil man die ja mittlerweile auch da reinlädt in die EPA. Und der Vorteil ist natürlich, wenn der Patient nicht aus dem direkten Umkreis der Praxis kommt, angenommen, der hat einen Anfahrtsweg von 50 oder 60 Kilometern und ich habe jetzt einen Befund, dem ich ihn aber übermitteln möchte, dann kann ich den trotzdem ja in seine EPA laden. Er muss nicht vor Ort sein.
Ja gut, ja, das ist natürlich
oder
praktisch.
Oder wenn ein Patient sagt, ich muss noch, heute ist Mittwoch, kann ich morgen übermorgen mal noch den Krankenschein verlängern? Dann kann der unter Umständen auch anrufen und dann kann ich dem die Krankenschein trotzdem schicken.
Mhm.
Online.
Okay, Ja, also man hat einen anderen Übermittlungsweg einfach nochmal, ne? Außer jetzt so E-Mail
und
oder Post.
Und das ist natürlich für die Patienten, gerade die von weit weg kommen, ist das natürlich deutlich vorteilhafter. Oder angenommen, ich initiiere eine Untersuchung in einer radiologischen Praxis und dafür sind Blutwerte notwendig. Die Blutwerte habe ich abgenommen oder meine Mitarbeiter abgenommen in der Praxis. Und der wohnt aber 60 Kilometer weg, der Patient, und hat auch die radiologische Praxis, ist 60 Kilometer weg. Dann habe ich die Möglichkeit, ihm das halt einfacher zu übermitteln.
Ja.
Und damit hat er natürlich einen Weg weniger, den er nochmal von Erfurt oder von seinem Zuhause nach Erfurt oder wo auch immer hin erledigen müsste.
Auf jeden Fall, ja. Wie erleben Sie denn die Unterstützung? Also wenn jetzt sowas Neues kommt, wie jetzt die elektronische Patientenakte zum Beispiel, also man muss sich ja permanent fortbilden auch in diesen Dingen, ne? Was haben Sie da für Angebote als hilfreich empfunden? Wie machen Sie das für sich?
Also zum einen haben wir eben ein sehr innovatives PVS-System,
ja,
das uns da, glaube ich, sehr unterstützt hat und sehr viele Hinweise auch immer gegeben hat, auch Online-Webinare angeboten hat, wo wir Informationen zum Handling innerhalb dieses PVS-Systems bekommen haben. Und zum anderen hat ja die KBV hat ja ganz, ganz viel immer wieder auf ihrer Webseite auch als Podcasts, als Webinare eingestellt, wo wir uns einloggen konnten, um dort Informationen zu bekommen und auch das Handling so ein bisschen mit auf den Weg zu bekommen.
Ja.
Wenngleich natürlich viele Leute auch innerhalb der KBV und viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch sehr, sehr mit sehr viel Spannung diese Zeit jetzt auf sich zukommen sehen, wo immer mehr digitalisiert wird.
Ja, aber es gibt schon Angebote, man muss halt da nur dann wieder die Zeit freiräumen, um
das wiederum
zu machen. Das
machen sie dann am Nachmittag, Abend, irgendwann halt außerhalb der Sprechzeit, ja.
Frau Lundershausen, vielen Dank, dass Sie uns da mitgenommen haben in die Papierstapel in Ihrer Praxis.
Das war Im Sprechzimmer, der Podcast aus dem Praxenland von der KBV. Beim nächsten Mal geht es hier um ambulante Operationen. Für viele Eingriffe ist es heute gar nicht mehr notwendig, dass man in die Klinik fährt und dort dann übernachtet. Geschätzte 4 Millionen mehr Eingriffe pro Jahr könnten ambulant durchgeführt werden. Und das senkt nicht nur die Kosten im Gesundheitssystem, sondern das hat auch viele Vorteile für Patientinnen und Patienten. Mehr dazu das nächste Mal im Sprechzimmer. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald.